Rainer Wörth nimmt uns ja in seinen Predigten mit durch die Ich-Bin-Worte von Jesus Christus. Heute sind wir in Johannes 15 angekommen und ich lese uns die Verse 1 bis 8. Johannes 15, 1 bis 8. Dort sagt Jesus Christus: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Lieber Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus sind wir hier zusammengekommen und danken dir für dieses Geschenk dieses Gottesdienstes. Wir wissen uns diesen Augenblicken nicht nur miteinander hier verbunden und mit denen, die diesen Gottesdienst mitverfolgen, sei es im Internet, sei es nachher auf den unterschiedlichsten Datenträgern, sondern wissen uns verbunden mit deiner Gemeinde rund um diese Erde. Wir wissen uns verbunden ganz besonders mit einer Gemeinde, die schon in deiner Gegenwart leben kann und leben darf. Hab herzlichen Dank, dass wir auch an diesem Morgen mit unserem kleinen Gottesdienst hier uns einklinken dürfen, diesen großen Gottesdienst, der vor dir, dem Ewigen, stattfindet. Und wir mit unseren Liedern, unseren Gebeten, unserem Hinwenden unseres Kopfes, unseres Herzens zu dir, dich ehren, dich anbeten und dich groß machen dürfen. Auch von uns sollst du an diesem Morgen dein Lob bekommen, den Dank bekommen. Du bist einzigartig, mächtig, großartig, unübertrefflich. Du bist der einzig wahre Gott. Wir beten dich an. Und jetzt dienst du uns und kommst zu uns und schenkst uns dein Wort und das Wirken deines Geistes, lässt uns Gemeinschaft haben untereinander und wir danken dir für diese Geschenke. Und bitten dich, dass du uns ein hörfähiges Herz und einen klaren Verstand gibst, dass wir das aufnehmen können, was du uns sagst. Bitten dich, dass du für diesen Dienst auch ganz besonders Rainer Wörth ausrüstest und ihn segnest und ihn gebrauchst für das, was du uns mitteilen möchtest. Hab herzlichen Dank, dass du auch der Herr bist in unserem Land und Volk. Wir vertrauen dir die Verantwortlichen an. Bitten dich um Bewahrung, um Weisheit und um Gottesfurcht. Wir bitten dich, Herr Jesus Christus, für dein Volk Israel, für die Gemeinde dort in besonderer Weise. Und wir denken auch an diesen Morgen an die, die es viel schwerer haben, sich zu sammeln, um zusammenzukommen in deinem Namen. Segne ganz besonders die unterdrückten und verfolgten Geschwister auf dieser Erde. Hab herzlichen Dank, dass du da bist. Dass du unser Herz erquicken kannst, dass du uns froh machen kannst, dass du uns trösten kannst und dass du uns aufrufen kannst, dir nachzufolgen, dir, unserem wiederkommenden Herrn. Wir ehren dich. Amen.
Amen. Die deutschstämmige Zarin von Russland im 18. Jahrhundert, Katharina die Große, hat ja, was vielleicht nicht alle wissen, eine hemmungslose Expansionspolitik vor allem zu Lasten Polens und der Türkei betrieben. Und dann hat sie weite Gebiete gehabt, in denen sie niemand hatte, der diese Gebiete bewohnt hat. Da kam sie auf die Idee, von ihren deutschen Landsleuten Bauern einzuladen, eben in diese Gebiete zu kommen, beidseits der Wolga. Und sie hat ihnen auch besondere Privilegien, jedenfalls für die damalige Zeit, versprochen: Religions-, Steuerfreiheit und auch Verfügungsrecht über ihr Land. Und so sind viele gekommen, auch solche gekommen, Mennoniten etwa, die aus der religiösen Enge des 18. Jahrhunderts in Europa entkommen wollten, fliehen wollten. Aber sie hat natürlich auch etwas erwartet, die Kultivierung des Landes, eine höhere Wirtschaftskraft, mehr Staatseinnahmen, kurzum Machtzuwachs. Die Zarin hat was geboten und hat dafür etwas erwartet. Und der Text, mit dem wir uns heute Morgen beschäftigen, der hat so ein ähnliches Muster. Wir kommen zu der sechsten Betrachtung im Rahmen unserer Ich-Bin-Worte und wir haben das Wort, wir haben schon gehört in der Textlesung, ich bin der wahre Weinstock. Und ich muss ja so ein klein bisschen immer wieder diesen Einstieg machen, weil manchmal der Abstand etwas groß ist oder andere hinzukommen und muss sagen, dass die Ich-Bin-Worte nicht irgendwelche Worte sind, sondern die Ich-Bin-Worte, und damit sind wir auch schon bei einem Schwerpunkt des Johannesevangeliums, haben es damit zu tun, dass Jesus seinen Absolutheitsanspruch, seinen Göttlichkeitsanspruch unterstreicht. Ich bin, das ist der Bundesgott Israels, insbesondere wird hier angespielt auf 2. Mose 3, Vers 14, wo ja der Ich bin sich im Dornbusch geoffenbart hat bei Mose. Und so können wir alle Ich-Bin-Worte auch so ergänzen, sinngemäß, ich bin der göttliche Weg, ich bin das göttliche Brot. Und Sie merken schon, dass dieser Absolutheitsanspruch Jesu, nämlich selber Gott zu sein, auch immer mehr dem religionssynkretistischen Modell der werdenden Huren Babylon entgegenläuft. Wenn Jesus wirklich der ist, der er sagt, dann gibt es keine Kompatibilität mit anderen großen Religionen. Dann müssen wir sagen, an Jesus führt kein Weg vorbei. Und das sagt er ja auch. Ich allein bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und so kam dieser präexistente gottgleiche Sohn vom Himmel herab. Er war wahrer Gott und zu Recht hat das Konzil zu Nicäa gesagt, er war auch wahrer Mensch. Dort waren ja 325 noch Brüder, die auch unter der Verfolgung Diokletians gelitten haben. Also viele von uns haben das noch gar nicht erlebt, weil manche so auf die Konzile herunterblicken. Jedenfalls beim ersten Konzil 325, da war noch eine ganze Reihe von Brüdern beteiligt, die um des Namens Jesu willen gelitten haben, verfolgt wurden. Natürlich war da auch viel Machtpolitik. Natürlich war da auch viel Menschliches. Aber entschuldigen Sie, das ist doch heute auch so. Schreibt denn Gott seine Geschichte nur mit ganz reinen Gefäßen? Ich glaube nicht, dass er dann Geschichte schreiben könnte mit uns. Ich glaube nicht, dass er dann Geschichte schreiben könnte heute in Israel. Das ist ja das Wunder Gottes, dass Gott auch mit Unvollkommenen seine Wege geht. Und so haben die Brüder damals zu Recht im Konzil festgestellt, im Glaubensbekenntnis, wir glauben an einen Gott, den Vater, und nun lasse ich einiges aus, und an den einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, der als einzig Geborener aus dem Vater gezeugt ist, das heißt aus dem Wesen des Vaters, Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Und dann heißt es etwas später, der für uns Menschen und wegen unseres Heils herabgestiegen und Fleisch geworden ist, Mensch geworden ist. Ich bin. Die Juden haben viel besser verstanden als die Christen heute. Warum, sagt der Sohn Gottes in Johannes 8, wollt ihr mich steinigen? Um welches meiner Werke willen? Und die Antwort des frommen Judentums im ersten Jahrhundert, wir wollen dich nicht steinigen um eines deiner Werke willen, sondern weil du, der du ein Mensch bist, und wir kennen dich doch, du bist der Handwerkersohn aus Nazareth, der Sohn eines Bauhandwerkers, und wir kennen deine Brüder und deine Schwestern, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Aber wir wissen, das ist wahr, und das ist Jesus in Wirklichkeit. Und gerade an diesem Ewigkeitssonntag dürfen wir auch wissen, dass Jesus gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er ist der, der in Gottes Namen den Tod überwunden hat. Wir haben über diesen Text schon gesprochen, wenn Jesus im Rahmen der Auferweckung des Lazarus sagt, ich bin die göttliche Auferstehung und das göttliche Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Und weil Jesus der ist, der er sagt, ist das Sterben heute kein Schlusspunkt, sondern es ist ein Doppelpunkt. Und dann geht's in der Welt Gottes weiter. Paulus sagt es so, denn sei es auch, dass wir leben dem Herrn, und sei es, dass wir sterben dem Herrn, und sei es nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrsche sowohl über Tote als über Lebende. Römer 14, 8 und 9. Und so können wir mit Paulus triumphieren. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Nun, unser heutiges Ich-Bin-Wort, das ist mitten in den Abschiedsreden Jesu. Das Johannesevangelium, das vierte Evangelium, unterscheidet sich ja in vielen Punkten von den synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas. Und bald die Hälfte, vielleicht sogar ein bisschen mehr, ist Abschiedsrede, ist Abschiedssituation. Da wird uns berichtet, was Jesus mit seinen Jüngern erlebt hat und ihnen gesagt hat, wenige Tage, wenige Wochen, bevor er zu seinem Vater gegangen ist, zunächst ans Kreuz, ins Totenreich und dann durch die Auferstehung zur Himmelfahrt zu seinem Vater. Und es ist eine Komposition des Heiligen Geistes, ein Wunderwerk des Heiligen Geistes. Wir haben vor einigen Wochen das Markus-Evangelium in einer Kurzbibelschule besprochen, jedenfalls Teile davon. Und mir ist wieder neu klar geworden, wie wunderbar der Herr seine Schreiber inspiriert hat. Und was für Kunstwerke, was für Kompositionen des Heiligen Geistes die Evangelien sind. Und so hat der Kompositeur des Johannesevangeliums aus der Feder des Apostels Johannes hier ganz bewusst in Kapitel 14, also in dem Text, der unserem Text vorausgeht, das Abendmahl schildern lassen. Und beim Abendmahl kündet ja Jesus an, dass es gut ist, dass er gehen wird. Denn wenn er geht, dann wird er den Vater bitten und er wird den Tröster, den Heiligen Geist senden. Also Kapitel 14, die Verheißung des Heiligen Geistes. Warum ist eigentlich gut, dass Jesus geht? Weil mit dem Kommen des Heiligen Geistes eine ganz neue Qualität der Lebensgemeinschaft mit Gott erst möglich ist. Nun können wir in Christus sein und er kann in uns sein. Wir haben das Leben aus Gott. Mal davon abgesehen, dass der irdische Jesus nur bei ein paar Leuten sein konnte, wenn auch ganz nah. Aber der Heilige Geist und damit Gott, er kann im Zeitalter des Geistes, nachdem er gekommen ist, bei allen gleichzeitig sein. Er kann in Menschen wohnen. Das ist eine ganz neue Form der Gemeinschaft und des Lebens. Also, Kapitel 14, der Geist wird verheißen. Und nun schauen Sie unsere Weinbergrede, Johannes 15. Der Geist ist da. Jetzt kann man Frucht bringen. Seine prophetische Rede. Kapitel 14, der Geist wird verheißen. Und nun blickt Jesus in dieser Weinbergrede, von der wir gehört haben in der Textlesung, prophetisch in die Zukunft. Wenn der Geist da sein wird, dann kann man, wenn man am Weinstock ist, Frucht bringen. Der Weinstock und die Reben bilden ja einen Organismus. Und das führt der Apostel Paulus auch später in seinen Briefen unter einem anderen Bild aus. Er sagt Haupt und Glieder. Johannes sagt, es gibt auch noch andere Bilder in der Schrift, aber Johannes sagt hier in Johannes 15, Weinstock und Reben. Die Geistträger dürfen und können jetzt die Frucht des Geistes hervorbringen. Glasklar blickt Jesus in die Gemeindezeit. Wir dürfen ja nicht glauben, dass Jesus davon nichts verstanden hat. Manche haben ja vielleicht so ein bisschen eine verschrobene Ansicht und sagen vielleicht, das sagen sie natürlich nicht, aber indirekt sagen sie das, ja, Jesus musste erstmal abwarten, bis Paulus seine Briefe geschrieben hat, bis Petrus seine Briefe geschrieben hat und die hat er sich dann nachsenden lassen in den Himmel, damit er auch etwas von der Gemeinde versteht. Das ist ein totaler Quatsch. Er ist der Herr, er ist der Meister, er ist der Inspirator und er hat natürlich gewusst, was kommen wird. Und so blickt er in Johannes 15 hinein in die Gemeindezeit, in die Zeit, wo nach Pfingsten der Geist da ist. Und deswegen spricht ein Ausleger zu Recht davon, dass die Weinbergrede eine Gemeindegründungsrede ist. Und wenn ich Sie jetzt um 9.55 Uhr interviewt hätte, jedenfalls einige von Ihnen, und hätte gesagt, wir sprechen heute Morgen über Johannes 15, 1 bis 8, hätten Sie gesagt, das ist eine Gemeindegründungsrede? Augustin sagt, diese Stelle, Brüder, wo der Herr sich den Weinstock und seine Jünger die Reben nennt, sagt dies insofern, als er das Haupt der Gemeinde ist und wir seine Glieder. Der Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Von einer Natur sind nämlich der Weinstock und die Reben. Und das sieht man nicht auf den ersten Blick. Da muss man schon Augen des Geistes haben. Es gibt ja Dinge, die sieht man nicht auf den ersten Blick. Unser Dreijähriger hat neulich meiner Frau ein Bild gezeigt. Er hat gesagt, Mama, guck mal, ich habe einen Zug gemalt. Aber man sah auf diesem Bild nur mannshohes oder noch höheres Gras, sagt meine Frau. Ja, ich sehe gar keinen Zug. Ja, sagt der Mama, der ist hinterm Gras. Es gibt Dinge, die sind da und man sieht sie doch nicht. Und hier ist eine Gemeindegründungsrede, auch wenn viele von uns das wohl zunächst nicht so gesehen haben. Jesus wusste Bescheid. Jesus sah in die Gemeindezeit. Nun, wir müssen natürlich festhalten, der wahre Weinstock ist eigentlich Israel. Das ist klar, wenn wir einen Blick ins Alte Testament werfen. Wenn Sie wollen, können Sie mit mir Psalm 80, Vers 9 lesen. Da heißt es, du hast einen Weinstock aus Ägypten geholt, hast vertrieben die Völker und ihn eingepflanzt. Israel ist der alttestamentliche Weinstock. Oder Jeremia 2,21, ich habe dich gepflanzt als einen wahren Weinstock. Und in der Septuaginta finden wir hier dieselben Worte im griechischen Text wie in Johannes 15. Das haben die Juden verstanden, die ja vielmals die Bibel zur Zeit Jesu aus der griechischen Bibel gelesen haben. Und nun kommt Jesus und nimmt genau die Worte in den Mund. Ich bin der wahre Weinstock. Denn es ist doch so, dass die Edelrebe Israel versagt hat. Sie war für Gott unfruchtbar. Und da wurde ihr im Alten Testament ja schon das Gericht angekündigt. Ich denke hier zum Beispiel an die sehr bekannte Weinberg-Allegorie im Evangelisten des Alten Bundes beim Propheten Jesaja, in Jesaja 5. Da heißt es, da sagt der Herr, lässt ein Lied singen. Ich habe den Weinberg umgegraben, ich habe ihn entsteint, ich habe edle Reben gepflanzt, einen Turm, eine Kelter gegraben. Und ich wartete, Israel, ich wartete darauf, dass ihr Frucht bringt. Aber ihr brachtet Herlinge. Wörtlich, Akanta im Septuaginta-Text, stinkendes. Und da hat's dem Herrn gestunken. Man kann ein Wohlgeruch sein und man kann stinken. Im übertragenen Sinn. Sie brachten keine Frucht. Und was steht dann, was wird der Herr mit diesem Weinberg tun? Er sagt dort, der Zaun soll weggenommen werden, dass er verwüstet wird, die Mauer eingerissen, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, nicht beschnitten noch gehackt, kein Regen. Der Weinberg, so wird er noch einmal abschließend festgestellt, das seid ihr, Haus Israel, und die Männer Judas sind seine Pflanzung. Was kann man eigentlich mit einem nicht fruchtbaren Weinstock machen? Nichts. Ich habe noch nie ein Schränkchen oder ein Schreibtisch oder einen Stuhl gesehen aus Rebholz. Wir haben bestimmt auch Schreiner unter uns, die können das bestätigen. Rebholz wird eigentlich nicht verwendet. Man kann, wenn der Weinstock unfruchtbar ist, ihn nur noch, der Schwabe würde sagen, ein Feuerle machen. Nun, Hesekiel hat dasselbe gesagt, wenn auch nicht in Schwäbisch. Er sagt, es ist unbrauchbar. Und genau das sagt auch der Herr in Johannes 15, Vers 6. Wer nicht in mir bleibt, und ich ergänze sinngemäß, und deswegen keine Frucht bringt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Professor Erich Mauerhofer weist darauf hin, dass dort, wo das Wirken des Heiligen Geistes abgeblockt wird, der Christ in die Lauheit und erneut in den geistlichen Tod kommt. Wer einseitig das Wirken Gottes am Gläubigen auf Kosten der persönlichen Verantwortung betont, kann die biblische Tiefendimension der Ermahnung nicht richtig erfassen. Am Beispiel von Johannes 15, Vers 4 wäre die Befäßform bleibet in mir nichts anderes als eine rhetorische Aufforderung, da es ja ganz undenkbar wäre, dass das organisch mit dem Weinstock verwachsene Rebschoß je einmal wieder vom Weinstock abgetrennt werden könnte. Ernste Worte. Und Altbischof Dr. Gerhard Meyer sagt, kurz und gut, der Jünger, der keine Jesusverbindung mehr hat, verfällt der Verdammnis. Ich frage, ist es einem echten Kind Gottes, in dessen Herzen die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist ausgegossen ist, möglich, nicht zu lieben? Damit unfruchtbar zu sein? Auch der Apostel Paulus spricht ja vom Brennen. Allerdings wird der, dessen Lebenswerk verbrennt, doch gerettet werden. So sagt es in 1. Korinther 3, jedoch wie durchs Feuer. Und wir haben ja im Gleichnis vom vierfachen Wortsamen in Lukas 8 auch eine Gruppe, die das Wort im Unterschied zu der ersten und zweiten Gruppe dauerhaft annimmt. Aber der Herr sagt dann, sie bringen keine Frucht. Und er gibt als Begründung in der Auslegung an, dass aber unter Dornen viel sind die, welche gehört haben und hingehen und durch Sorgen und Reichtum Vergnügung des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen, ganz im Unterschied zur vierten Gruppe, die 30, 60 oder 100-fältige Frucht bringt. Also Israel hat keine Frucht gebracht. Und dann wissen wir es ja, Israel wurde zur Seite gestellt. Das Gericht ist wirklich gekommen. Das war nicht nur irgendwie so gesagt vom Herrn, du, ich werde. Und dann tut man es doch nicht. Aber es ist natürlich kein endgültiges Gericht. Israel war unfruchtbar, ist zur Seite gesetzt und wird eines Tages fruchtbar sein. Und nun sagt der Herr, in dieser Zwischenzeit, wo er sich ja für seinen Messias, seinen Leib beruft, dass er in der Gemeinde Frucht erwarten kann. Das ist die Gemeindegründungsrede. Das ist die Quintessenz mehr oder weniger aus der Weinbergrede unseres Herrn. Jesus ist der wahre Weinstock. Und Israel kann auch nur in Verbindung mit ihm, in der rechten Stellung zu ihm, wirklich fruchtbar sein. Und da sie in der Jesusfrage weithin noch in die Irre gehen, können sie auch nicht fruchtbar sein. Die Jesusfrage ist auch hier wieder die Entscheidungsfrage. Wein steht ja nicht nur für die Freude in der Schrift, sondern für die Frucht des Geistes generell. Und deswegen ist es klar oder verständlich, dass Jesus, als er in die Welt gekommen ist und dass er seine öffentliche Wirksamkeit dann begonnen hat, so berichtet es uns jedenfalls Johannes, gerade ein Weinwunder gewirkt hat. Nun ist der wahre Weinstock da. Das erste johannäische Wunder ist das Weinwunder in Kana. Die Fülle des Lebens ist da, der wahre Weinstock. Und jeder, der an ihm hängt, und das ging nach Pfingsten und das geht nach Pfingsten, der kann wirklich Frucht bringen. Mit ihm kommt die Fruchtbarkeit, das wahre Leben, die Fülle. Auch bei der Speisung der 5000 will Jesus sagen, mit mir kommt die messianische Überflusswelt. Der hat 5000 Männer und wie viele Frauen und Kinder es waren, wissen wir gar nicht, satt gemacht. Und es war noch jede Menge übrig. Pappsatt, randvoll, übervoll. Das ist das griechische Wort. Die messianische Welt ist eine Überflusswelt, eine reiche Welt. Mit Jesus kommt reiche Frucht, kommt überfließendes Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Nun also, der alttestamentliche Weinstock ist zur Seite gestellt und nun haben wir die Zwischenzeit, wo Gott sich die Gemeinde aus allen Völkern und aus Israel beruft, seinen Leib, einen neuen Weingarten, der schon wahrhaft organisch verbunden ist mit dem wahren Weinstock. Eine völlig neue Ökonomie, eine völlig neue Haushaltung, ein Geheimnis, das bisher verborgen war, der Messias bekommt einen Leib. Und nun soll die Gemeinde fruchtbar sein. Und das ist keine Drohung, wir werden das nachher noch beleuchten, sondern das ist Leben Gottes, das sich entfalten will. Menschen sollen zum Glauben kommen, sie sollen im Glauben wachsen. Paulus spricht vom Wort der Wahrheit, vom Evangelium, verkündet durch Menschen sogar davon, dass es unterwegs ist, Frucht bringen, so sagt es der Kolosserbrief nach dem Grundtext, im ganzen Kosmos. Urgrund aller Fruchtbarkeit ist der Sohn Gottes. Er allein ist der wahre Weinstock. Menschen sollen zum Glauben kommen. Da geht Gott ja manchmal ganz seltsame Wege. Sie haben sicherlich auch vor einigen Monaten, muss man jetzt schon fast sagen, mitbekommen, wie diese 33 chilenischen Bergleute da unten eingeschlossen waren. Das ist eine furchtbare Situation. Ich bin nur einmal unter Tage gefahren, natürlich nicht zum Arbeiten, sondern ich habe mal vom Bergwerk angeschaut, es war auch noch ein stillgelegtes. Und es ist ja, vor allem wenn man das erste Mal runtergeht, schon etwas Unheimliches, so ein paar hundert Meter unter der Erde zu sein. Und die waren ja da unten eingeschlossen. Und die ersten, ich weiß nicht, ein, zwei, drei Wochen, wussten die ja überhaupt nicht, ob die da oben noch wissen, dass da unten noch welche leben. Diese Unsicherheit und die Dunkelheit und der Mangel an sauberem Wasser und an Nahrungsmitteln. Wir können vorstellen, wie schwierig die Situation da unten war. Aber Gott hatte auch einen Mann da unten. In einem Interview sagt einer der geretteten Bergmänner, Ricardo, später, dass José Henriquez González ihnen von der Bibel her Dinge nahegebracht hat. Er nennt es religiöse Dinge. Und da wird dann gefragt, Ricardo, woher er die Kraft genommen habe zu überleben. Der Verschüttete, ich habe vorher nie gebetet, aber in der Grube habe ich gelernt zu beten. Ich habe zu Gott gefunden. In der Hölle da unten hat es Gott gemacht. Ein anderer, Jimmy Sanchez, sagt: Ich glaube, es war Gottes Wille, dass ich unter Tage bleiben musste. Er wollte, dass ich darüber nachdenke, was ich in meinem Leben ändern muss. Und ich werde jetzt eine Menge ändern. Gott hat gesprochen. Einer hatte eine Bibel dabei, und wenn Sie es gesehen haben, die Bilder, die dann ja auch übertragen wurden und um die Welt gingen, da wurde ja jeder Kumpel gefeiert, und ich habe so manchmal gedacht, die sollten mal einmal weniger die chilenische Nationalhymne singen, die sind ja all rucks anmarschiert mit der Flagge und so weiter, und sollten vielleicht auch mal das Lied singen, nun danket alle Gott. Aber einer, und das war nun genau der mit seiner Bibel, der kam hoch und fiel so ziemlich als erstes auf seine Knie und hat Gott gedankt und seine Bibel hochgehalten. Fruchtbringend. Das war nun sicherlich eine extreme Situation. Also der springende Punkt in der Bildrede Jesu ist die Fruchtbarkeit derer, die als Glaubende mit Reben verglichen werden, die unter der Obhut Gottes des Weingärtners und verbunden mit dem wahren Weinstock Jesus Frucht bringen sollen, so wie die Rebe Trauben hervorbringt. Und bei Frucht, das dürfen wir im ganz umfassenden Sinn verstehen. Alles, was göttliches Leben ausmacht, Frucht der Lippen, des Geistes, des Glaubens, der Liebe, der Hoffnung, der Bruderliebe, Heiligung, Mission, Feindesliebe, Ausharren, im umfassendsten Sinn die Äußerung des göttlichen Lebens im Leben eines Menschen. Was kann man ohne Jesus tun? Ja, nichts. Man kann vieles tun, aber es ist alles Blödsinn. Es taugt alles nichts. Sie haben schon die richtige Antwort gegeben. Sie sind einfach schon sehr fromm sozialisiert. Sie denken nämlich schon einen Schritt weiter. Man kann nicht wirklich, was etwas taugt, tun ohne Jesus. Ohne mich, außer mir, könnt ihr nichts tun. Ohne Jesus können wir keine Frucht bringen. Also Gott ermöglicht Frucht und erwartet und will Frucht. Und das ist Gnade. Und er stellt an uns mit diesem Text ja auch die Frage: Sind wir fruchtbar von Gott, für den Herrn, für Gott? Nun, ich höre schon, wie es bei manchen innerlich laut wird. Sie sagen: Meine Herren, hat er denn das Evangelium der vollen Gnade nicht verstanden? Müssen wir jetzt denn alle die Ärmel hochkrempeln und Leistung bringen? Und ansonsten droht uns Gott sonst was an? Es ist Gnade, so leben zu dürfen, wie Gott lebt. Das ist ein Geschenk. Und die ganze Bibel lehrt uns, dass im Leben Gottes, das er uns geschenkt hat, nichts automatisch geht. Gott zwingt sie nicht zu vergeben. Gott zwingt sie nicht versöhnlich zu sein. Gott zwingt sie nicht zu lieben. Aber Gott sagt: Du kannst es, denn ich lebe in dir. Fortan, weil ich in diese Welt gekommen bin, weil ich die Menschen erlöst habe, weil du mich im Glauben angenommen hast, darfst du in der Gnade leben. So wie es der Apostel Paulus sagt: Ich habe mich mehr gemüht als sie alle. Manche von uns hätten ihm gesagt: Aber Paulus, das ist doch gar nicht nötig. Denn es heißt doch, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und dann lautet das Motto: Da wir nichts ohne ihn tun können, tun wir nichts. Aber der Apostel Paulus hat die Gnadenbotschaft anders verstanden und anders gelebt und anders gelehrt. Ich habe mich mehr gemüht als sie alle. Jedoch nicht ich, so sagt es in 1. Korinther 15, Vers 10, sondern die Gnade hat das alles gewirkt. Jesus, der mit mir war. Und das ist doch schön, dass wir so leben dürfen, wie Jesus lebt. Das ist Gnade, das ist ein Geschenk. Und das ist der Inhalt der Gnadenbotschaft. Schauen Sie, in der neuen Welt Gottes wird ja das Bestimmende sein, die Liebe Gottes. Manchmal frage ich mich, vielleicht fragen Sie sich das auch, die neue Welt und was ich von der neuen Welt lese. Und gestern Abend haben wir über das neue Jerusalem gesprochen und all die Dinge, die dann sein werden. Wie passt du zu dieser neuen Welt? Eigentlich muss man sagen, wenn man sie so rein menschlich betrachtet, du gehörst da nicht hin. Aber es ist das Liebeswerk Gottes, das er uns dahin bringen will und hinbringen wird. Aber das Grundelement ist die Liebe. Und jetzt sagen Sie doch auch nicht: Ach du Schreck, ist doch alles Leistung, ist doch alles Druck, ist doch alles gesetzlich. Jetzt müssen wir auch noch lieben. Was für ein Leistungsdruck, was für eine Gesetzlichkeit, was für eine Enge. Wir verlassen doch den Boden des Evangeliums. Nein, wir müssen nicht noch lieben, wir dürfen lieben. Das ist ein Geschenk. Der Herr sagt: Du kannst Frucht bringen, du kannst leben, wie ich will, und ich möchte dein Glück, und deswegen sollst du an mir bleiben, in mir bleiben, und du wirst, weil ich jetzt dir schenke, viel Frucht bringen. Viel Frucht. Ich weiß nicht, wie Sie sich die neue Welt vorstellen, aber Ist ja schon erstaunlich, wenn man es einmal so auf die irdischen Verhältnisse überträgt. Man bräuchte natürlich keine Polizei, man bräuchte kein Finanzamt, keine Gefängnisse, keine Richter, keine Gerichte, keine Justiz. Alle würden alles von selber tun. Und für diese, das ist jetzt natürlich nur sehr menschlich gesprochen, für diese neue Welt muss ich kompatibel sein. In der Liebe, in Ausleben des Lebens des Christus, das in mir ist. Das ganze Neue Testament lehrt keinen Automatismus, auch in der Gnade nicht und gerade in der Gnade nicht. Es beteiligt immer den Menschen. Wir sind nie nur Roboter. Es geschieht nichts automatisch und von selbst. Und deswegen sind insbesondere auch die apostolischen Briefe, fast zur Hälfte kann man sagen, Ermahnungen. Ermahnungen, die uns sozusagen hinweisen, wenn du so und so lebst, dann bist du auf dem falschen Dampfer, dann lebst du nicht in der Liebe. Kehr um, wähle einen anderen Weg, ich bin da. Sonst wäre es ja ein Witz, wenn Sie einen Zweijährigen zu Hause hätten und würden sagen, du, wir gehen heute Morgen in den Gottesdienst der Langensteinbacher Höhe, mal sehen, was der da vorne bietet heute. Und dann sagen Sie Ihrem Zweijährigen, natürlich, Sie würden ihn schon gar nicht allein lassen, aber mal fiktiv unterstellt, und du könntest dann, und da wird sich auch die Mama freuen, am Ewigkeitssonntag mal ein viergängiges Menü zaubern, bis wir nach Hause kommen. Das ist ja unmöglich, das ist ja Quatsch, das ist ja Quark, ein Zweijähriger. Der würde vielleicht Ham-Ham verstehen und selber ans Essen denken, aber er wäre nicht in der Lage, ein viergängiges Menü schon gar nicht bis 12 Uhr mittags hinzustellen. Und so wären ja alle Imperative der Schrift, auch der apostolischen Schriften, der paulinischen Schriften, ein Witz, wenn sie an einen Menschen gerichtet wären, der nicht so leben könnte. Und wir müssen mal von dieser Leistungsschiene wegkommen und damit immer alles wegwischen, weil wir sagen, ja, wir wollen ja nicht gesetzlich sein, sondern wir müssen mal hinkommen in die Freiheit des Christenmenschen. Wir dürfen und können in der Gnade leben, wie Gott lebt. Das geht. Das ist ein Weg, ist ein Prozess, ist klar. Aber Gott ist geduldig und gnädig. Wir können Frucht bringen. Der Herr sagt, daran merken wir, dass wir ihn wirklich kennen und lieben, wenn wir seine Gebote halten, seine Lebensordnungen. 1. Johannes 2, Vers 3. Oder um es mit den Worten eines messianischen Gemeindeleiters zu sagen, Gnade kann niemals eine Ausrede sein für Ungehorsam. Das Gleiche gilt auch für Faulheit, Trägheit und all die Dinge. Unser Text sagt es so, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Das war Vers 8. Ach, da sagen manche, ich will ja gar kein Jünger sein. Ich bin ja ein erbschaftsfähiger Sohn Gottes. Aber schauen Sie, wir müssen die Vielfalt des Neuen Testaments mal verstehen lernen. Es reicht, ich sage es einmal so, es reicht gar nicht ein Begriff, um unser Beziehungsfeld zu Jesus, unsere Lebensgemeinschaft mit Jesus zu beschreiben. Und ein Beziehungsbegriff ist eben der Begriff des Jüngers. Und hinter diesem Begriff steht eigentlich im griechischen Text, einer, der lernt. Und den möchte ich sehen, der wagt sich heute Morgen zu melden, aber nicht, weil ich so ernst dann gucke, zu sagen, ich habe es nicht mehr nötig, etwas zu lernen. Wir sind doch ein Leben lang Lernende von Jesus. Es ist ja ein Schlagwort in unserer Gesellschaft, lebenslanges Lernen, ja, weil die Dinge sich so schnell ändern, alle paar Jahre ist anders und so weiter. Aber das gilt natürlich vor allem im geistlichen Bereich, dass wir dranbleiben dürfen, dass wir lernen dürfen. Also Jünger ist kein negativer Begriff. Der Sohn, der erbschaftsfähig ist oder werden soll, mündig und reif, der darf lernen. Der darf zu Hause sein in den Dingen seines Vaters. Der darf vom Geist der Wahrheit geführt werden in alle Wahrheit. Der darf hineingeführt werden in die heilsgeschichtlichen Vollendungswahrheiten. Das ist ein Lernen, das ist ein Aufnehmen im Glauben, Bejahen und ein Ausleben. Und darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und solche seid, die dranbleiben und lernen. Etwas später sagt er im selben Kapitel, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Auch der Apostel Paulus spricht davon in Epheser 1, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Weltengrund gelegt war, dass wir, und nun wird einfach die Frucht in einer bestimmten Facette beschrieben, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. Wir sind vorherbestimmt für diesen Weg zur Sohnschaft in Liebe. Und im Pastoralbrief, also einem seiner letzten Briefe, sagt er, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und sie erzieht uns, Ein Volk, das eifrig wäre zu guten Werken, zu Werken, die Gott so vorbereitet hat, zu Werken, die er durch uns wirken will, zur Frucht bringen, zum Frucht bringen. Wir merken, hier ist eine völlige Deckungsgleichheit zwischen den apostolischen Schriften und dem, was uns überliefert ist von den Worten unseres Herrn, als er in seinen Erdentagen hier war. Also sehen wir es doch mal positiv, das ist mir das große Anliegen heute Morgen. Gott ermöglicht uns ein neues Leben, eine göttliche Existenz durch den innewohnenden Geist und der Lebensverbindung mit unserem Herrn und Haupt Jesus Christus können wir so leben, wie Gott lebt. Wir können uns wirklich freuen, wir können lieben, wir können barmherzig sein, versöhnlich sein, Frieden stiften, Nachteile um Christi Willen in Kauf nehmen, Menschen zu Jesus führen, im Glauben andere stärken, wir können aus Liebe gern verzichten, damit andere etwas haben und. Ist das ein Hundeleben? Es ist furchtbar. Es ist gemein von Gott, dass er uns dazu zwingt, was er ja übrigens nicht tut. Nein, das ist Gnade, das ist ein Geschenk, die wahre Freiheit des Christenmenschen. Und wenn es nicht so ist, vielleicht sind sie Jahre und Jahrzehnte im Glauben, dann sorgt sich unser Vater. Und er tut alles, dass es dahin kommt. Und das ist doch auch wieder Ausdruck seiner Liebe. Wenn wir einen Siebenjährigen hätten, fiktiv jetzt gesprochen, der noch nicht richtig sprechen kann und nur einzelne Wortfetzen von sich gibt, dann würden wir uns doch wahrscheinlich zu Recht Sorgen machen, weil er geistig zurückgeblieben ist. Und würden Hilfe, ärztliche Hilfe oder sonstige Hilfe in Anspruch nehmen. Und da wird doch keiner von Ihnen sagen, was sind das für Rabeneltern. Aber was sind das auch für Rabeneltern? Den armen Jungen, sie gönnen ihm seine Kindheit nicht. Und nun muss der schon mit 7 sprechen können. Und sie treiben und knüppeln ihn zum Arzt und was alles. Und lass ihn doch einfach nicht sprechen. Das ist doch Ausdruck der Fürsorge und der Liebe. Und so ist es Ausdruck und Fürsorge der Liebe Gottes, wenn er bei uns sieht, dass nach Jahren und Jahrzehnten des Glaubenslebens noch nicht viel geworden ist. Und das Schöne ist ja, dass Gott treu ist und dass er dranbleibt. Also ganz konkret die Frage, haben wir Frucht in unserem Leben? Wenn nein, stimmt was nicht. Wir dürfen uns hier nicht herummogeln, selbst täuschen. Ich finde, in diesen Grundwahrheiten ist die Bibel sehr klar und sehr einfach. Wir haben aber leider manchmal ein System entwickelt, ein theologisches System, das uns wegbringt von den einfachen, klaren Dingen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der Apostel Paulus sagt später, in Christus sein und Christus in uns, der bringt viel Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Meine Frau und ich waren neulich auf dem Friedhof und da sind wir auch mal ins Grab von Theodor Böhmele wiedergegangen und er hat genau diesen Vers auf seinen Grabstein schreiben lassen. Ich habe überlegt, wie kann der große Gottesmann, Pfarrer Theodor Böhmele, der ja das Bibelheim Bethanien auf der anderen Seite von Langensteinbach gegründet hat, warum hat er das wohl gemacht? Aber Johannes 15, Vers 5 steht auf seinem Grabstein. Warum kann man keine Frucht bringen? Der Text sagt, durch nicht an ihm bleiben, durch mangelndes Bleiben, dann wird man auch nicht gereinigt. Also das Dranbleiben, das Bleiben in ihm, die fortwährende Reinigung, die daraus kommt, das ist entscheidend. Schauen wir uns noch einmal unseren Text an. Und ich weiß nicht, ob wir eine Deutschlehrerin oder einen Deutschlehrer in unserer Mitte haben. Bei mir ist lang her, dass ich in der Schule war. Aber wenn Sie den Text lesen, hätte es sein können, dass ein Deutschlehrer an den Rand schreibt, Wortwiederholung, fällt dir mal nicht ein anderes Wort für bleiben ein? Bist du denn so weit weg von Goethe und Schiller, ja gut, so weit brauchen wir gar nicht gehen, dass du immer nur die gleichen Worte verwendest, aber hier, der Geist Gottes macht das. Der will keinen Aufsatz schreiben, der eine super Note kriegt, sondern der will was deutlich machen. Und lesen Sie mit mir mal von den 7-maligen Vorkommen des Bleibens, allein in diesen 8 Versen. Jede Rebe, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht. Erstens, bleibet in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, auch nicht ein bisschen, rein gar nichts. Wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr nicht in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren werden. Und damit wird auch deutlich, dass das Glaubensleben keine einmalige Sache ist und dann ist erledigt, sondern es gleicht nicht einem Sprint, sondern einem Marathon. Sehr logisch. Ich meine, wenn wir das Leben des Herrn anschauen, das Leben, wie Gott lebt, dann ist ja auch nicht so, machen wir mal ein irdisches Beispiel, dass ein Mann zu seiner Frau sagt, du weißt du was, wir sind jetzt 25 Jahre verheiratet, wir haben gerade eine schöne Silberhochzeitsfeier gehabt, aber ich habe so den Eindruck, jetzt habe ich dich für dieses Leben genug geliebt. Lass uns mal damit aufhören. Es ist okay, es ist doch das Ende der Beziehung. Das ist das Ende der Beziehung. Und deswegen wird hier immer wieder vom Bleiben, von Dranbleiben gesprochen. Und es wird noch deutlicher, wenn wir sehen, dass im griechischen Text hier fünfmal das Bleiben im Partizip Präsens oder Konjunktiv Präsens steht. Und das bedeutet eine andauernde oder wiederholte Handlung. Wir müssten also so übersetzen, wer in mir beständig, dauerhaft, anhaltend bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Wer durch die Gnade und in der Gnade dran bleibt, nicht einmal wie eine Rakete losgeht und dann wieder alles baumeln lässt, sondern wer beständig dran bleibt, Treue und Wahrhaftigkeit. Auch klar, wenn wir einen Gemüsegarten haben, ich habe keinen, da kann ich ja auch nicht Anfang Mai sagen, wenn die Sonne so rausscheint, ich stelle mir das jetzt mal so vor, dass ich sage, zu meiner Frau, heute lasse ich es mal richtig krachen. Aber heute lasse ich es mal krachen. Und morgens um 6 bin ich schon in meinem Gärtchen und dann wird 14 Stunden durchgeackert. Wenn ich dazu in der Lage wäre, ja, weiß ich nicht. Ja, durchgeackert und dann komme ich abends nach Hause und sage, das war's jetzt mit dem Garten für dieses Jahr. Wenn der wirklich Frucht bringen soll, wenn da mal Tomaten, Radieschen, was weiß ich, was da alles wachsen kann, rauskommen sollen, dann muss man dranbleiben. Das weiß doch jeder. Man muss dranbleiben. Das sind so wunderbare Bilder, so ist im geistlichen Leben auch. Es sind keine Hauruck-Aktionen. Und wir haben diesen durativen Aspekt auch von Akuo, vom Hören in der vierten Gruppe des bereits erwähnten Gleichnisses vom vierfachen Wortsamen. Da müsste man eigentlich hier setzen, wer emsig fortdauernd aufnehmend, dauerhaft hört, der bringt 30, 60, 100-fältige Frucht. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie regelmäßig da sind. Dass Sie hoffentlich emsig, dauerhaft aufnehmen, hören, ihr Wort lesen, Gemeinschaft haben, im Dienst stehen. Einmalaktionen reichen nicht. Und das ist ja das Problem mancher Mitarbeiter in den Gemeinden oder den Kreisen, da wird viel mit Elan begonnen, wie so eine Araberstute, die kaum sich noch zurückhalten kann. Dann werden die Tore aufgemacht und wie der Wind. Aber wie lang? Aber wie lang? Besser sind die Haflinger. Die kommen schwer in Tritt. Aber wenn sie mal marschieren, marschieren Sie. Prüffrage. Wie viel hast du in den letzten Jahren an geistlichen Vorhaben begonnen, gestartet? Keins? Ganz schlecht. Dann konnte dir der Geist Gottes nicht irgendetwas in deiner Familie, in deinem Umkreis, in deiner Gemeinde, in deinem Hauskreis oder irgendwo zeigen. Du bist ein funktionsloses Glied am Leib des Christus. Du bist eine Rebe, die gar nicht zum Fruchtbringen vorgesehen ist. Ganz schlecht. Du hast vieles begonnen, aber keins durchgehalten. Auch schlecht. Du hast wenig begonnen, aber du bist noch dran. Gut. Am Weinstock an Jesus bleiben. Ohne Jesus bringt keine Rebe Frucht hervor. Und ohne Jesus bringt die Gemeinde und kein Glied seines Leibes Frucht hervor. Und deswegen wird an über 120 Stellen im Neuen Testament das Bleiben, das Beharren, das Festhalten, das Dranbleiben betont, in ganz unterschiedlichen Facetten und Beziehungsfeldern. Das Gegenteil ist wegzulaufen. Meine Güte, jedem stinkt's mal. Mir auch. Aber die Frage ist, ob wir, und man darf auch mal stinkig sein, okay, die Frage ist aber, ob das unser Leben prägt. Ob wir das nicht geistlich überwinden können. Ob wir immer gleich beleidigt abmarschieren müssen und den Bettel hinschmeißen. Das macht die Welt nicht anders. Wer nicht genug Ehre kriegt, der lässt es halt bleiben. Und das ist natürlich immer wieder ein neuer Kampf. Für uns alle, für mich auch. Zu sagen, ich mach's um dich, um deinetwillen, Herr Jesus. Das geistlich überwinden und dennoch dranbleiben. Du aber, 2. Timotheus 3,14, bleibe in dem, was du gelernt hast und womit du betraut wirst. Das Bleiben am Weinstock hat es eng zu tun mit dem Bleiben in der Liebe, im Wort, in der gesunden Lehre, die einen gesunden Glauben hervorbringt. Johannes sagt in einem seiner Briefe, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott. Negativ werden in 1. Johannes 2,19 die antichristlichen Geister angeführt, die es schon damals gab. Und von ihnen wird gerade als Charakteristikum gesagt, dass sie nicht geblieben sind. Und damit ja indirekt die Aufforderung, dass wir Bleibende sind. Ich lese uns den Text. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber auf dass sie offenbar würden, dass sie nicht alle von uns sind. 1. Johannes 2,19. Und wir haben ja das Wort Jesu auch über den Apostel Paulus oder wer immer auch den Hebräerbrief geschrieben hat, dass sie unsere Versammlung nicht verlassen sollen. Hebräer 10. Da ist natürlich nicht mal gemeint, wenn sie mal schwänzen und wir führen hier vorne auch keine Liste. Und wenn wir eine führen würden, wir nehmen sie nicht mit hoch und das würde Gott auch nicht interessieren. Aber sie müssten sich schon mal fragen, wenn sie ein Schmetterling sind, der mal auf jene und auf einer anderen Blüte dann landet und nicht verbindlich in einer Gemeinschaft stehen, nicht verbindlich unter Gottes Wort in einer Gemeinschaft in eine Gemeinschaft kommen, ob das dem entspricht, was Jesus sagt, damit wir viel Frucht bringen, dranbleiben, auch wenn es uns manchmal stinkt. Das gehört dazu. Aus der Liebe Christi können wir dranbleiben, können wir lieben und Frucht bringen, Beziehung mit Jesus pflegen. Ich möchte schließen. Die orthodoxen Juden beten jeden Tag, am Morgen natürlich, dass sie an diesem Tag nicht fruchtlos bleiben. Das wird mir persönlich auch immer wichtiger. Was bleibt eigentlich von all dem Betrieb, von all den Aktivitäten? Was bleibt wirklich? Was hat Bestand in deinen Augen, Herr? Herr, lass mich mein Leben nicht fruchtleer verbringen, sondern viel Frucht bringen. Leben, wie du lebst, das ist meine Erfüllung, mein Ziel und ihr's auch. Amen. Wir wollen uns erheben zum Gebet, soweit Ihnen das möglich ist. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für deinen ermahnenden, aber auch deinen ermunternden Zuruf. Bleibet in mir, bleibt am wahren Weinstock, meinem Sohn Jesus Christus. Und hab du Dank, dass deine Gnade so umfassend ist, dass du dir keine Roboter und Maschinen heranziehst, sondern eigenständige Menschen, die mit einem Herz der Liebe sich freiwillig dir ausliefern und erkennen, so wie du lebst, das ist das Beste. Das ist das Beste für uns selber und auch für unsere Umgebung. Und hab du Dank, dass du in diese Welt gekommen bist, um dieses Leben zu ermöglichen. Und hab du Dank, dass du uns immer wieder daran erinnerst, ermahnst, dass du uns darauf hinweist, geht nicht in die Irre. Und du weißt, wo der ein oder andere jetzt angesprochen wurde, wo wir vielleicht auch erkennen, hier sind wir fruchtleer geblieben. Herr Jesus, danke, dass das nicht so bleiben muss. Danke, dass du Frucht bewirken kannst und dass deine Arme offen sind. Und dass wir im geistlichen Sinn sprechen können, jetzt geht's los. Und so preisen und loben wir dich, danken dir für diesen Vormittag, danken dir auch für die Woche, die vor uns liegt. Du gehst mit jedem Einzelnen. Du bist da, du bist der Treue. Du hältst und trägst, wie es dir gefällt. Amen.